natürlich wesentlicher Faktor, das waren die deutschen Medien. Es gibt inzwischen Studien, die ziemlich kritisch feststellen, dass die deutschen Medien Deutschland quasi in diesen Ausstieg hineingeschrieben haben.
Sagt Anna-Veronika Wendland. Cicero Wirtschaft, ein Podcast von Cicero. Das Kapitel Atomkraft galt eigentlich als beendet in Deutschland. Der Anti-Atom-Bewegung war es in einem jahrzehntelangen Kampf gelungen, den Ausstieg aus der verteufelten Technologie durchzusetzen. Ein historischer Erfolg, vor allem ihres parlamentarischen Arms, den Grünen. Heute ist die Anti-Atom-Partei an der Regierung und wir steuern auf eine Energiekrise zu, die Europa erschüttern wird. Plötzlich wird in Deutschland über eine Rückkehr zur Kernkraft so offen diskutiert wie seit Jahren nicht. Auch der Druck aus europäischen Nachbarländern steigt. Die Grünen stehen daher vor einer Zerreißprobe. Anna-Veronika Wendland weiß, um was es dabei geht. Denn als junge Frau protestierte sie selbst gegen Atomkraftwerke, landete einmal sogar im Polizeigewahrsam. Doch sie begann sich für die Technologie zu interessieren und für die Menschen, die mit ihr arbeiten. Als Osteuropa- und Technikhistorikerin forschte sie in ukrainischen und deutschen Kernkraftwerken und wurde zu einer ebenso fachkundigen wie streitlustigen Befürworterin der Atomenergie. Ihr neues Buch heißt Atomkraft, ja bitte, Klimawandel und Energiekrise, wie Kernkraft uns jetzt retten kann. Genau darum wird es auch in dieser Podcast-Folge gehen. Mein Name ist Daniel Gräber, ich leite das Ressort Kapital bei Cicero. Herzlich willkommen, Anna-Veronika Wendland.
Hallo, Herr Gräber.
Als Atomkraftgegnerin, Frau Wendland, haben Sie vor den Stacheldrahtzäunen der Anlagen protestiert. Sie haben mir mal erzählt, Kraftwerksmitarbeiter zu einer Art Spießrutenlauf gezwungen. Schämen Sie sich dafür heute?
Ja, das wäre jetzt, glaube ich, die falsche Formulierung, weil ich ja irgendwie zu meiner Vergangenheit stehen muss. Und ich war damals einfach so drauf. Ich war links, ich war anti-Atom und diese Anlagen waren für uns auch irgendwie die Symbole dieses verhassten Kapitalismus. Und wir haben tatsächlich die Menschen nicht gesehen. Und es fiel uns auch sehr einfach, die Menschen dort nicht zu sehen. Denn in den Anlagen konnte man kaum Menschen sehen. Also so wie sie nach außen präsentiert wurden, wurden sie als perfekte Maschinerien entweder präsentiert von den Betreibern, in denen aber keine Menschen vorkamen. Wenn man auch heute an ein Kernkraftwerk ranfährt und da einfach mal sich vor den Zaun stellt, wird man kaum Leute im Hof da rumlaufen sehen, wenn ich gerade Revision ist. Das heißt, man hat auch wirklich sehr große Schwierigkeiten, Kontakt aufzunehmen. Ja, und dann hatten wir halt manchmal so Fälle, ne, dass so ein Sonntagsspaziergang dann zufällig auf den Schichtwechsel traf und dann halt die Atomarbeiter da reinfuhren unter unseren Pfiffen in dieses Werkstor. Ne. Das war der einzige Kontakt und natürlich konnte man auch hören, was die von uns halten. Ne? Also, bei euch kommt wohl der Strom aus der Steckdose und das waren halt die üblichen Sprüche. Oder damals auch sehr beliebt, Atomkraftgegner überwintern bei Dunkelheit und kaltem Hintern. Das fanden wir auch immer sehr lächerlich. Ne? Das war so ein CDU-Spruch damals.
Mhm. Dann sind Sie als Wissenschaftlerin, als Historikerin, aber durchaus eine Historikerin mit einem Ingenieursinteresse, muss man sagen, haben Sie sich in diese Anlagen begeben und zwar auch in Tschernobyl?
Ja, in Tschernobyl war ich sehr früh. Da war ich noch nicht mit meinem Forschungsprojekt. Das war Anfang der 90er Jahre, als die drei verbliebenen Blöcke in Tschernobyl noch liefen. Und damals war ich eigentlich noch Atomgegnerin. Da wurde ich von Leuten, die dort arbeiteten, eingeladen, weil ich ein Interview für das Tschernobyler Werksradio machen sollte oder sogar Werksfernsehen, glaube ich, war das. Dazu muss man wissen, in der Ukraine, das sind riesige Anlagen und die haben tatsächlich ihre eigenen Radiostationen und Fernsehstationen. Da habe ich also einen Tag in dem Kernkraftwerk verbracht und war eben auch im Block 3, also dem Nachbarblock, der so praktisch Wand an Wand mit diesem vierten verunglückten Block steht. Und das hat mich natürlich total umgeworfen, ne? Weil das war ja für mich der Round Zero des Anti-Atom-Bewusstseins, diese Anlage in Tschernobyl. Und dann da zu sehen, dass da nebenan die Schichtarbeit weiterläuft und da Strom produziert wird, das war schon sehr bizarr für mich damals.
Hat es damals dann angefangen, Ihr Umdenken, Ihre Wandlung von der Atomkraftgegnerin zur Befürworterin?
Also da wurden auf jeden Fall die Grundlagen gelegt, weil der Anfang des Umdenkens ist ja immer eine Irritation. Und meine Irritation war eben, dass die Ukrainer mit dieser Kernenergie so total anders umgingen, als ich es von ihnen als Tschernobyl-Opfer erwartete. Also die logische Folge wäre für mich gewesen, dass das ganze Volk in einer großen Aktion die Kernenergie zum Teufel jagt. Und es war ja inzwischen schon die demokratische Ukraine. Ne? Es gab ein demokratisch gewähltes Parlament. Und das hat tatsächlich einige Jahre lang ein Atommoratorium verhängt. Da durften dann also in der Ukraine keine Kernkraftwerke mehr gebaut werden. Aber das wurde dann schon nach 2 Jahren wieder aufgehoben und dann wurde eben weitergebaut. Und das Interessante ist, dass die Ukrainer erst nach Tschernobyl ihren hohen Atomstromanteil von heute fast 50% erreicht haben. Und das hat mir irgendwie zu denken gegeben, denn ich habe ja auch mein akademisches Austauschjahr in Kiew verbracht, nur 3 Jahre nach dem Tschernobyl-Unfall. Und ich sah ja, wie so ein Land das Leben mit so einem Atomunfall vor der Haustür bewältigt, ne? Also wie diese Stadt das macht. Und das hat mich natürlich ungeheuer geprägt, aber ich habe eben auch gesehen, dass sie es anders machen, als die Deutschen es wahrscheinlich gemacht hätten. Ne? Sie haben also die Kernenergie nicht zum Teufel gejagt, sondern die Ukrainer haben eher in so einer ganz pragmatischen Art und Weise entschieden, indem sie sich sagten, die Alternativen, die es gab damals in der Ukraine, das waren halt die Wasserkraft, die war aber völlig ausgereizt. Ne? Die gesamte Dnieper-Kaskade war voller Staudämme. Und dann haben sie halt diese ungeheuer dreckige Kohleindustrie im Donbass und auch in großen Teilen der ja hochindustrialisierten Ukraine, vor allen Dingen halt im Süden und im Osten. Und diese Industrie war so dreckig, ne, also auch sichtbar dreckig, dass die Kernenergie dann eben trotz Tschernobyl immer noch als eine akzeptable Alternative galt. Und selbst heute unter Kriegsbedingungen gehört die Kernenergie neben der Eisenbahn zu den Infrastrukturfaktoren, die da das Land jetzt zusammenhalten unter Kriegsbedingungen.
Es ist jetzt ja genau dieser Krieg, der in Deutschland uns dazu zwingt, in der Politik und in den Medien uns darüber Gedanken zu machen, ob unser Weg des Atomausstiegs, der eigentlich Ende diesen Jahres mitten im Winter vollendet werden sollte, ob der denn der richtige ist. Wie denken Sie, wie ist die Lage mit den 3 Atomkraftwerken, die wir jetzt noch am Netz haben? Spielt das im kommenden Winter überhaupt noch eine Rolle?
Ja, wir müssen uns einfach das Aufgabenprofil angucken, das wir im kommenden Winter haben. Das bedeutet erstens, wir müssen mit wesentlich weniger Gas auskommen, was wiederum bedeutet, wir sollten möglichst wenig Gas verstromen, was wir immer noch kräftig tun derzeit. Und es gibt aber auch Hinweise darauf, dass uns auch im Strombereich eine Mangellage erwarten könnte. Das ist nicht nur unsere Schuld, sondern das hat auch das damit zu tun, dass derzeit anders als geplant halt sehr viele französische Atomkraftwerke nicht am Netz sind und auch nur teilweise bis zum Herbst wieder ans Netz genommen werden können. Das heißt, es steht im europäischen Strommarkt wahrscheinlich weniger Leistung zur Verfügung. Dann hat Deutschland allein im letzten Jahr ganz kräftig gesicherte Leistung eingestampft, indem es halt 3 Kernkraftwerke vom Netz nahm und plus nochmal etliche große Kohleblöcke, also insgesamt, glaube ich, so im Umfang von über 7000 Megawatt installierter Leistung. Das ist echt schon eine Hausnummer. Das fällt uns jetzt wirklich auf die Füße, denn wir müssen halt, wie gesagt, eigentlich den Gasstromanteil möglichst reduzieren. Und vor allen Dingen, was uns erwarten könnte, ist, dass die Menschen, die jetzt vor diesen exorbitanten Gaspreisen in die Knie gehen oder denen womöglich sogar das Gas rationiert wird, das wissen wir halt derzeit noch nicht, dass die dann anfangen, nach Alternativen zu suchen. Und es können halt nicht alle Holz suchen und ein Kaminfeuer entfachen, sondern es wird sehr viele Leute geben, und das zeigen auch schon die Verkaufszahlen für elektrische Heizmittel, die sich eben mit elektrischen Heizmitteln behelfen. Und das treibt natürlich die Stromnachfrage in die Höhe. So, und dann haben wir natürlich noch ein anderes Anforderungsprofil, mit dem unsere Bundesregierung ja angetreten ist und für das sie eigentlich gewählt wurde. Und das ist der Klimaschutz. Und wenn natürlich dann diese selbe Regierung hingeht und sagt, wir können aus vielerlei Gründen, parteiideologischen, biografischen, identitären Gründen, die Kernenergie einfach nicht akzeptieren, wir wollen sie einfach nicht und wir sind stattdessen bereit dafür, mehr Kohle zu verbrennen, dann kommt eben diese Regierung eklatant in Konflikt mit ihrem eigenen Klimaziel. Und also für meine Begriffe ist es eigentlich das K.O.-Argument pro Kernenergie derzeit, weil das tatsächlich diese Anlagen sind, die beide Anforderungen erfüllen. Die sind eben extrem CO2-arm unterwegs, so CO2-arm wie die Windkraft. Und sie sind sehr zuverlässig unterwegs, zumindest die deutschen Anlagen. Also es wird ja sehr viel jetzt gerne über Frankreich immer als Totschlagargument geredet, warum man die Kernenergie nicht nutzen sollte. Aber die deutschen Anlagen sind wirklich, abgesehen von ihren Revisionen, die sie halt geplant durchführen, mit ungeheurer Zuverlässigkeit am Netz. Und wenn Sie das dann eben noch mit dieser Klimaschutzeigenschaft kombinieren, sind das eigentlich unschlagbare Anlagen und deswegen sollten wir sie nutzen.
Das war ja Ihr Argument, warum Sie auch schon lange vor dem Ukraine-Krieg und der Gaskrise, die sich daraus ergeben hat, für eine Renaissance der Atomkraft geworben haben, nämlich genau das Klimaschutzargument und Ihre Befürchtung, dass es mit dem Weg nur mit Erneuerbaren, also vor allem Sonne und Wind, sich ein Stromnetz in der Industrienation nicht stabil aufrechthalten lässt. Können Sie das vielleicht auch nochmal für Laien erklären, was denn da Ihre Grundüberlegung ist?
Die Grundüberlegung ist, dass wir die Energiewende derzeit so aufgebaut haben, wir lassen die Erneuerbaren hochlaufen und das zweite große Ziel ist, die Atomkraft abzuschaffen. Und während die Erneuerbaren hochlaufen, kriegt man eben Probleme, ne, weil die halt derzeit nicht zu 100% unseren Strombedarf decken können, weil wir in Zukunft, wenn wir wirklich auf CO2-Neutralität kommen wollen, wahrscheinlich, das legen viele Studien nahe, ungefähr 3-mal mehr Strom verbrauchen werden, als wir es heute tun, wenn wir ein Industrieland bleiben wollen. Und wenn man dann noch dazu berücksichtigt, dass Deutschland auch sich auf ganz spezifische erneuerbare Energien besonders konzentriert, nämlich eben gerade Wetter-, Tageszeit- und Jahreszeitabhängige, nämlich Sonne und Wind, dann kriegen wir halt insgesamt eine Konstellation, die für diese erneuerbaren Energien dann eben eine Backup-Struktur erforderlich macht. Das sind eben derzeit größtenteils Kohle- und Gaskraftwerke und noch halt dieser kleine Anteil Kernenergie, den wir noch haben. Das hätte man sich anders entschieden, hätte man nämlich das Ziel Atomausstieg eben zurückgestellt, das hätte anders laufen können. Ne? Wir hatten mal zur Zeit des ersten Atomausstiegs um 2000 rum, hatten wir 30% Kernenergie in unserem Stromnetz und jetzt einfach mal das Gedankenexperiment gemacht, hätten wir auf diesem Sockel an Kernenergie unsere Erneuerbaren so hochlaufen lassen, wie wir es getan haben, also mit EEG-Umlage und allen Fördermitteln, die halt im Eingriff waren, die ja auch in Ordnung waren, dann hätten wir wahrscheinlich grob geschätzt jetzt bereits erreicht, was Herr Habeck in 2030 erreicht haben will, was das Klimaziel angeht. Und es wäre auch eben sehr versorgungssicher, ne? Weil man diese sehr zuverlässigen Kernkraftwerke da im Rücken hat und damit dann Wind und Sonne ausbaut, dann kann man relativ entspannt fahren. Ne? Das ist eine Aussage, der wird kein Ingenieur widersprechen. Das Problem ist eben, dass die Kernenergie aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt wurde und deswegen eben weg musste. So, und das Ergebnis war dann eben, dass jemand anders einspringt für dieses Backup. Und das waren dann eben Kohle- und Gaskraftwerke. Und das war auch durchaus eine gewollte Strategie der Bundesregierung, die damit befasst waren. Die haben ganz eindeutig zum Beispiel auf das russische Erdgas als Partner der Energiewende gesetzt. Und das hat auch noch Herr Habeck vor dem Februar 2022 genauso gehalten. Also die Energiestrategie der Bundesregierung, die setzte auf Erdgas als Rückgrat des Hochlaufs der Erneuerbaren. Der einzige Unterschied war wirklich, dass sie sehr stark eben auf den erneuerbaren Ausbau setzen, auch nach wie vor. Das unterscheidet sie sicherlich von den vorherigen Regierungen, aber dass das Gas das Backup ist, das unterscheidet sie überhaupt nicht von den anderen Regierungen. Das heißt, die Grünen sollten auch eher sich zurückhalten bei Anschuldigungen. Diese derzeitige Situation hätten nur die anderen den Deutschen eingebrockt. Im Grunde waren alle Regierungen beteiligt, die seit 2000 unsere Energiestrategie bestimmt haben. Wenn man wirklich ein Klimaziel vor Augen gehabt hätte, hätte man alles auf den Ausstieg aus den Fossilen orientieren müssen und dann hätte man die Kernenergie halt länger im System drin lassen müssen. Und jetzt sehen wir halt, jetzt ist die Strategie tatsächlich zusammengebrochen, ne, weil wir jetzt sehen, man hat sich auf dieses Gas-Backup sehr stark verlassen und man hat sich sehr stark, was man nie tun sollte, auf einen Lieferanten verlassen, nämlich Russland. Und das bricht jetzt weg. Und deswegen muss man einfach jetzt auch meiner Meinung nach nochmal diese gesamte Energiestrategie als Prinzip auch nochmal überdenken.
Davon ist momentan aber zumindest bei den Verantwortlichen noch nicht viel zu spüren. Im Gegenteil, jetzt wird die Losung ausgegeben, jetzt erst recht. Wir müssen jetzt noch mehr Wind und Sonne ausbauen. Und das wird zu Freiheitsenergien erklärt. Gleichzeitig aber, wie von Ihnen schon prophezeit, werden alte Kohlekraftwerke wieder reaktiviert. Warum tun sich insbesondere die deutschen Grünen so schwer damit, sich diesen Irrtum, dass man die Atomkraft vielleicht fälschlicherweise verteufelt hat, dass wir sie vielleicht noch brauchen, den sich einzugestehen? Warum tun sie sich damit so schwer im Vergleich zu anderen grünen Parteien, etwa in Finnland oder jetzt jüngst auch in Belgien? Da haben die grünen Parteien diesen Schwenk vollzogen.
Ja, das hat vor allen Dingen erstens mit der Struktur unseres Energiesystems und der Funktion der Kernenergie darin zu tun, die anders als zum Beispiel in Belgien oder in Frankreich oder auch Finnland nie so ein Gegenstand nationalen Stolzes war. Wenn in einem Land die Kernenergie nicht zur Systemrelevanz ausgebaut wird, wie es zum Beispiel in Frankreich ist, dann erscheint sie auch verzichtbar und dann erscheinen die Argumente gegen sie auch ermittelbar. Ne? Also die Angst vor Atomunfällen und die ungelöste Endlagerung. Das werden dann starke Argumente, wenn die Kernenergie als überflüssig darstellbar ist. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil des Arguments, das ist sicherlich, dass die Grünen in Deutschland in ganz besonderem Maße aus der Anti-Atom-Bewegung hervorgegangen sind und dass sie natürlich sich, nachdem sie im Laufe ihrer Parteientwicklung eigentlich fast alle ursprünglichen Grundsätze über Bord geworfen haben, aber die Kernenergie, die ist ein wirkliches zentrales Element der grünen Biografien und der grünen Identitäten, zumindest bei der älteren grünen Generation. Und die sehen sich natürlich kurz vor ihrem historischen Sieg, also es ist auch ein symbolischer Sieg, wenn man dann im Dezember 2022 sich vor ein Werkstor des letzten Kernkraftwerks da stellen kann und dann die Raketen zündet, ne? Da fällt dann die Last und 40 Jahren Anti-AKW-Kampf dann von den Leuten ab und sie denken, sie haben gewonnen. Und darum gebracht zu werden, so kurz vor der Zielerreichung, das ist so das Gefühl, was viele Grüne jetzt haben. Und deswegen ist die Reaktion auch so heftig, ne? Obwohl sie wirklich an Sachargumenten nichts mehr vorzulegen haben. Ne? Weil sie müssen sich ja letzten Endes eingestehen, dass sie massiv in Konflikt mit dem Klimaziel geraten, dass im Grunde es immer die Kohlekraft war in Deutschland, die die Toten erzeugt hat, nicht die Kernenergie. Das sagt uns die Evidenz. Also wenn eine Energieindustrie ein Killer war in Deutschland, dann war das die Kohlekraft und natürlich nicht die Kernenergie. Und wenn die Grünen, wie sie es ja in der Klimadebatte gerne tun, auf evidenzbasierte Politik abheben, dann sieht es natürlich überhaupt nicht gut aus, wenn sie dann bei der Kernenergie eigentlich bauchbasierte Politik machen. Also das lässt sich halt die Entscheidung durch keine Evidenz wirklich stützen. Vor allen Dingen, wenn man halt die deutschen Anlagen betrachtet. Deswegen kommen dann so Hilfskonstruktionen dann in Gang, dass man halt mit Tschernobyl gegen die deutschen Anlagen argumentiert, was völlig absurd ist, weil dieses Reaktorkonzept von Tschernobyl, was wesentlich beteiligt war an dieser Unfallvorgeschichte, das hat es in Deutschland nie gegeben. Und das wäre schon rein reaktorphysikalisch, wäre das nicht möglich, so ein Unfallverlauf in der deutschen Anlage. Ne? Und das ist ein unredliches Argument, aber es ist natürlich ein Angstargument. Ne? Und das ist halt das, was Grüne jetzt doch nochmal versuchen, fast so einer letzten Aufwallung nochmal auf alte Erfolgsrezepte zurückzugreifen. Und das ist leider, muss man sagen, es ist die Angstpolitik. Jetzt entscheidet sich eben, ob diejenigen bei den Grünen, vielleicht auch die jüngeren Grünen, die halt diese ganzen Bauzaun-Erfahrungen nicht mehr mitgemacht haben, ob die klug und abwägend und strategisch genug jetzt denken und auch überzeugend genug sprechen, um vielleicht die Alten, die da jetzt starken Widerstand leisten, womöglich zu beschwichtigen oder zu neutralisieren. Man merkt das ja. Ne? Also Habeck macht sich's nicht so ganz einfach mit seinen Aussagen. Er sagt, ja, wir prüfen jetzt nochmal. Er ist sicherlich bereit, evidenzbasierten Argumenten zu folgen. Aber er hat sich eben leider damit auch 4 Monate Zeit gelassen und hat sehr lange halt die alten Zöpfe im Grunde weitergeflochten. Ne? Und das beißt sich natürlich mit dem anderen Image, was die Partei sich auch aufbauen will. Wir sind die Partei der Wissenschaft und wir sind die Partei, die jetzt Klimaevidenz endlich in Politik umsetzt. Und da merken die, da kracht es im Gebälk. Und da muss man schauen, ob die Vernunft sich da einfach jetzt durchsetzt oder ob letzten Endes dann doch die Gefühligkeit, dieses historische Identitätsding da dann letzten Endes den Sieg davon trägt.
Wobei ein Gegenargument, was immer wieder gebracht wird, nicht von der Hand zu weisen ist, dass wir immer noch keine Möglichkeit gefunden haben, mit dem Atommüll, der nun mal anfällt und gefährlich ist, umzugehen.
Ja, das ist richtig. Es gibt plausible Argumente, sich gegen Kernenergie zu entscheiden. Man kann also nicht sagen, dass es gar keine gäbe, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie man dann mit diesen Problemen, die die Kernenergie hat, umgeht. Und die kann man eben entweder angehen, diese Probleme. Und die deutsche Endlagersuche ist eine Art und Weise, das Problem anzugehen. Das hat uns der Gesetzgeber vorgegeben, dass wir ein Endlager zu finden haben bis 2031. Und jetzt soll auch als wissenschaftsbasierter Prozess und transparenter Prozess der bestmögliche Standort eben gefunden werden. Und die Fachleute sind sich auch ziemlich einig, dass Deutschland, was über alle 3 der geeigneten Wirtsgesteine für Atommüllendlager verfügt, auch einen guten Standort finden wird. Und wir haben auch Präzedenzfälle. Finnland hat einen guten Standort gefunden und ein Endlager gebaut und das ist fast fertig und die werden in ungefähr 2 Jahren anfangen, ihren Atommüll da einzulagern. Das heißt, wir sehen einfach, da ist auch seit den Gorleben-Kämpfen oder seit den Wackersdorf-Kämpfen auch eine ganze Menge passiert. Und es gibt auch eine wirklich sehr solide Forschungslage über die technische Machbarkeit von Endlagern. Und das wiederum hat ja auch die Europäische Kommission dann in ihrer Gesamtbeurteilung der Kernenergie als zum Beispiel förderwürdig in der Nachhaltigkeitstaxonomie dann auch genauso formuliert, dass die Kernenergie also nicht schädlicher für die Umwelt sei als andere Technologien auch. Und sie hat auch gerade das Problem des Atommülls da ganz besonders berücksichtigt. Insofern glaube ich, wir sollten diese Probleme tatsächlich jetzt sehr pragmatisch und möglichst mit guter Stützung durch Wissenschaft auch angehen. Und dann können wir auch nach außen kommunizieren, warum das anders momentan nicht machbar ist. Das hat übrigens natürlich auch noch was mit einem ganz großen weiteren Versäumnis zu tun, nämlich mit dem Versäumnis, nicht rechtzeitig über Speichertechnologien, also die Vorbereitung des Hochlaufens von so saisonalen Langzeitspeichern für erneuerbare Energienstrom nachgedacht zu haben. Das ist auch ein Versäumnis der deutschen Energiewende, halt nur die Erzeugungsanlagen gefördert zu haben, aber nie Konzepte gefördert zu haben, die dann dafür sorgen, dass 2030 oder 2035 auch wirklich industriefähige Speichersysteme und Infrastrukturen zur Verfügung stehen.
In Ihrem Buch schreiben Sie über die ideologischen Hintergründe, die ideologische Aufladung der Kernkraftgegnerschaft. Schreiben Sie, dies habe in Deutschland fast den Status einer Zivilreligion. Und weiter schreiben Sie auch, Zivilreligionen haben Götter, Heilige und Teufel, Riten und Katechismen, Ablasshändler und Heretiker. Und jetzt ist die Zeit für die Reformation gekommen. Sind Sie denn der Martin Luther der deutschen Energiewende?
Wenn überhaupt, dann die Martina Luther. Aber es gibt ja viele Martin Luthers in dieser Diskussion inzwischen. Und es gibt auch viele Martin Luthers, die waren ganz lange Zeit sehr leise. Es gibt sehr viele Forscher, Wissenschaftler, Professoren an Lehrstühlen für Elektrotechnik oder Energietechnik, die haben jahrelang einfach so, kann man sagen, in dieser Energiewende, in diesen Lippenbekenntnissen so mitgemacht, weil die wussten, Forschungsgelder gibt es halt dafür und sie haben nicht richtig den Mund aufgemacht. Aber ich kriege indirekt immer sehr viele Rückmeldungen, dass doch etlichen Leuten da auch sehr unwohl zumute ist, wie es derzeit um unsere Energieversorgung, insbesondere um unsere Stromversorgung bestellt ist und wie sehr das auf Kante genäht ist. Das macht jetzt inzwischen sehr vielen Fachleuten Sorge. Und insofern ist das wahrscheinlich wie bei jeder Reformation, da gibt es zwar so ein paar Leute, die tatsächlich dieses Problem einfach mal auf den Tisch legen und auch in gewisser Weise dann die Aufmerksamkeit natürlich mal eine Zeit lang auf sich ziehen, dass aber sehr schnell in der Breite, in der Masse einfach die Menschen die Dinge in die Tat umsetzen müssen, indem sie forschen, indem sie Systeme entwickeln, indem sie Anlagen bauen, eben auch die Probleme erkennen. Und auch diejenigen, die erneuerbare Energienanlagen bauen, erkennen ja die Probleme, die unser Stromnetz hat mit der Integration dieser Anlagen. Also die Systeminstabilitäten, die es so gibt ab, 40-50% Erneuerbaren im Netz, die sind bekannt und die machen diesen Leuten auch Kopfzerbrechen. Und da gibt es auch viele, die sagen, sie sind gar keine großen Freunde der Kernenergie, aber sie haben jetzt auch nichts dagegen, dass die Kernenergie als stabilisierendes Moment da noch eine Weile eine Rolle spielen wird, bis man dann tatsächlich mit der Speichertechnik, der Leistungselektronik und dem Netzaufbau auf der so sicheren Seite ist, dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt kann das Netz mit 80-100% erneuerbar noch wirklich laufen. Also jetzt sind auch Wind und Sonne gesicherte Leistung, weil wir können nämlich ihre Überschüsse speichern und in Mangelzeiten halt wieder rückspeisen ins Netz. Das ist die Zielvorstellung irgendwann da draußen. Nur, man darf sich halt auch darüber letzten Endes nichts vormachen. Dieses irgendwann da draußen könnte sehr, sehr weit zurückweichen in die Zukunft, weil es viele Probleme gibt, die halt bislang fast nicht adressiert wurden. Zum Beispiel eben der ungeheure Rohstoffbedarf dieses Unternehmens. Also erneuerbare Energien sind sehr extensive Anlagenformen. Das heißt, man muss ungeheure Mengen an Rohstoffen mobilisieren und eben wirklich um Größenordnung mehr, als man das für die Kernenergie müsste. Und die muss man auch irgendwo schürfen und herbeischaffen und veredeln und verarbeiten. Und das hat in diesen Wertschöpfungsketten halt mannigfaltige Nebenwirkungen, die auch nicht harmlos sind. Das heißt, das, was lange Zeit das Image der Erneuerbaren war, dieses leichte, quasi fast masselose, sich von selbst im Grunde demokratisch organisierende, das ist weg. Also wir sehen jetzt plötzlich, die Erneuerbaren werden, wenn sie kommen, werden, das wird eine Großindustrie und die hat im Grunde die Probleme aller Großindustrien, nämlich ihre Rohstoffzufuhr. Und das ist meiner Meinung nach sogar tatsächlich das zentrale Nachhaltigkeitsargument, was eher dagegen spricht, unbedingt auf 100% Erneuerbare hochfahren zu wollen, sondern eben eher für ein komplementäres System aus Kernenergie und Erneuerbaren spricht, weil der Kernenergie eben extrem leistungsdicht und entsprechend auch extrem rohstoffsparsam und flächensparsam vorgehen kann. Und das ist doch meiner Meinung nach ein sehr gewichtiges Argument, was für Kernenergie spricht.
Ihnen schwebt da ein Mix von 40% Kernenergie, 60% Wind und Sonne vor?
Ja, ich habe da in dem Buch wirklich nur mal auf den Daumen gepeilt. Man müsste natürlich so ein System tatsächlich mal in eine richtig professionelle Simulation geben, so wie das halt viele Studien in Deutschland immer nur unter der Vorgabe gemacht haben, es müssten 100% erneuerbare sein. Und die dann eben zu dem Schluss kommen, wow, da brauchen wir doch eine Menge an Speichertechnologie oder wir müssen sehr große Mengen an zum Beispiel Wasserstoff dann importieren aus dem Ausland, weil wir das selber im eigenen Land nur mit grünen Stromelektrolyse nicht hergestellt bekommen. Und da ist tatsächlich mein Vorschlag, dass man mit einem System, wo Erneuerbare zwar dominieren, aber solide gestützt werden durch Kernkraftwerke, die wahrscheinlich dann sogar, weil man auch in so einem System nicht ohne saisonale Speicher auskommt, die dann noch nicht mal den Erneuerbaren groß hinterherfahren müssten, zum Beispiel im Sommer, wenn die Photovoltaik powert, sondern die könnten wahrscheinlich die ganze Zeit Volllast fahren und in den Zeiten, wo es Überschüsse gibt, das einfach alles in die Elektrolyse stecken. Das wäre eben jetzt interessant, mal solche Szenarien durchzuspielen. Ob so ein zum Beispiel so ein 40-60% System denn das dann genau tages- und viertelstundenscharf dann aussehen würde. Und wie viel zum Beispiel man Wasserstoffausbeute aus so einem System hätte, wenn man da den Überschussstrom in die Elektrolyse pumpen würde. Das sind alles Fragen, die können dann die entsprechenden Disziplinen beantworten. Das muss ich aber abgeben, sondern ich habe da tatsächlich nur so eine ganz grobe Schätzung mal durchgerechnet. Aber da würde ich auch sagen, irgendwann endet da auch meine Expertise und da müsste ich dann die wirklichen Fachleute daran lassen.
Jetzt haben wir als Treiber des Atomausstiegs und der Energiewende, also der real existierenden, wie sie in Deutschland vollzogen wurde, die Grünen ausgemacht. Wirklich entscheidend war aber doch Angela Merkel und damit eine CDU-Kanzlerin, als sie 2011 die Laufzeitverlängerung, die sie davor begründet hat, kassiert hat und einen noch schnelleren Atomausstieg als ursprünglich beschlossen durchgesetzt hat. Rückblickend, wie sehen Sie diese Entscheidung?
Diese Entscheidung war eindeutig falsch. Denn wenn auch politisch vielleicht verständlich oder nachvollziehbar aus der Situation heraus. Denn hier hat Frau Merkel, die ja auch antrat mit dem Anspruch, auch als Naturwissenschaftlerin evidenzbasierte Politik zu machen, ist eindeutig von dieser Linie abgewichen und hat tatsächlich auch unter Überfahrung der damit befassten Expertengremien, zum Beispiel der Reaktorsicherheitskommission, tatsächlich dann diese falsche Entscheidung durchgesetzt. Und warum war die falsch? Weil die kam halt sehr schnell. Also die kam so schnell schon am Tag 3 des Fukushima-Unfallverlaufs. Das heißt, sie kam zu einer Zeit, wo Frau Merkel noch überhaupt keine Daten vorlagen über den Verlauf dieses Unfalls, die Ursachen, die Folgen. Das heißt, das war ein völlig Black Box und es war nur eine Panik- und Reflexreaktion, jetzt binnen 3 Tagen 8 deutsche Reaktoren vom Netz zu nehmen. Also das war Vorspiegelung eines angeblichen Notstands, den es aber tatsächlich nicht gab. So, und was man hätte machen können, wäre zu sagen, Leute, ja, das ist eine ernste Situation. Es ist ein Atomunfall in einer hochentwickelten westlichen technischen Zivilisation und demokratischen System, also uns sehr ähnlich. Das war ja auch die Argumentation von Frau Merkel. Wenn das bei denen passieren kann, kann es bei uns passieren. Ja, aber diese Argumentation war eben zu kurz gesprungen, sondern man muss sich dann eben angucken, was ist da passiert und ist das übertragbar auf unsere eigenen Anlagen. Und da hat der Frau Merkel die Reaktorsicherheitskommission relativ rasch schon die Nachricht übermittelt, dass dieser Unfallverlauf aus vielen verschiedenen Gründen, Hauptgrund die viel robustere Notstrom, aber auch Flutauslegung der deutschen Anlagen, nicht übertragbar sei. Das heißt, das Hauptargument, was bei denen passieren kann, kann auch bei uns passieren. Das war eben dann in diesem Zeitpunkt schon nicht mehr valide. Und dann ist eben die Bundesregierung hingegangen und hat schlicht diese Expertenkommission ignoriert und hat ihr Ding gefahren, weil es dann nur noch darum ging, im Grunde so dem Bauchgefühl zu folgen. Also der Stimmung in der Bevölkerung, die natürlich noch angeheizt wurde von 2 Faktoren, nämlich von der wirklich natürlich hochmobilisierten Anti-AKW-Bewegung, die wirklich dann zu Spitzenzeiten in der Lage war, 300.000, 400.000 Leute auf die Straße zu bringen. Und natürlich, wesentlicher Faktor, das waren die deutschen Medien. Es gibt inzwischen Studien, die ziemlich kritisch feststellen, dass die deutschen Medien Deutschland quasi in diesen Ausstieg hineingeschrieben haben. Also es gab nur sehr, sehr vorurteilsbefrachtete Aussagen in den Medien, sowohl über den Unfall in Fukushima und seine möglichen Folgen, aber eben auch über die deutschen Anlagen. Und damit hat natürlich dann Merkel als Politikerin oder auch ihre Partei so eine Art Reißleim-Politik gemacht. Also aus Panik, dass mit diesem Thema, dieser Laufzeitverlängerung, die sie ja vorhatte, kein Blumentopf mehr bei Wahlen zu gewinnen sei oder bei Wahlen sogar schaden könnte, haben sie dann die Kernenergie schlicht geopfert, obwohl sie eigentlich keine Evidenz hatten, die ihnen das erlaubt hätte. Und daher kann man unterm Strich sagen, ja, das war eine Stimmungsentscheidung, die aber weitreichende Folgen für unser Energiesystem hatte. Unter anderem, sie hatte die direkte Folge im Grunde einer faktischen Refossilisierung, weil man dann eben statt der Kernenergie ganz eindeutig auf dieses Fossil-Backup dann für die Erneuerbaren angewiesen war. Und man hat dann ja in diesem System gedacht, natürlich konsequent, dann ja auch sehr viel getan, um uns dann nochmal extra von Russland abhängig zu machen, indem man dann 2015 noch Nord Stream 2 dem Nord Stream 1 hinzugesellt hat und tatsächlich auch das Signal ausgesendet hat, wir setzen die Energiewende auf russisches Gas. Und davon gibt es nun mannigfaltige Aussagen, nicht nur von Frau Merkel, sondern auch von Laschet und von anderen CDU-Politikern, die das völlig in Ordnung fanden. Auch die, die jetzt plötzlich wieder vorne stehen, wie Herr Söder, und jetzt wieder die Kernkraftwerke zurückverlangen, auch die standen hundertprozentig hinter diesem Merkel-Schwenk. Und da kann man natürlich zu Recht kritisieren, dass das im Bereich Energiestrategie ist natürlich Opportunismus und Stimmungspolitik wirkliches Gift. Nämlich da muss man tatsächlich sagen, das sind derart weitreichende Entscheidungen. Da muss man sehr vorsichtig agieren. Man muss auch den Wählern offenlegen, dass da wissenschaftliche Expertise nötig ist zur Beratung der Politik und dass da auch womöglich unbequeme Entscheidungen getroffen werden müssen und auch durchgehalten werden müssen. Und das hat man sich halt nicht getraut.
Und das hat sie damals, also Merkels, man muss fast sagen, populistische Schnellschussentscheidung damals nach Fukushima, hat sie dann eigentlich erst zu dem gemacht, was sie heute sind, nämlich eine Befürworterin der Atomkraft.
Ja, das war zumindest der Anfang. 2011 war ich eigentlich noch Atomgegnerin. Aber mir hatte vorher die Merkel imponiert, weil ich dachte, oh, das ist wirklich eine, die jetzt wirklich so evidenzbasierte Politik macht und so ganz dröge und sachlich und sagt einfach, das sind die Erfordernisse und deswegen handeln wir jetzt so und so. Und deswegen fand ich selbst als Atomgegnerin die Laufzeitverlängerung, sagen wir so, plausibel, also vielleicht für mich nicht akzeptabel, aber plausibel, denn damals wurde ja mit dem Klimaargument diese Laufzeitverlängerung argumentiert und da musste ich ihr einen Punkt geben, da muss ich sagen, ja, da hat sie recht, die Erneuerbaren sind noch nicht so weit und wenn man die backuppen will, dann braucht man halt, möglichst sollte man dann CO2-arme gesicherte Leistung nehmen, das schien mir plausibel, und dann wegen Fukushima umzufallen, das schien mir nicht plausibel und das war der Punkt, wo ich angefangen habe nachzudenken, und das war eben, das fiel zusammen halt mit meiner Anbahnung dieses kerntechnischen Forschungsprojekts, was ich dann sehr lange Jahre gemacht habe. Und dann hat sich meine Selbstpositionierung dann aber erst sehr langsam entwickelt. Da hatte dann auch noch natürlich 2015, also der Paris-Gipfel, diese Selbstfestlegung auf sehr ehrgeizige Klimaziele, von denen ich dann dachte, wie wollen die eigentlich erreichen auf diese Art und Weise? Und dann aber auch dieses zunehmende Lernen, Aneignen von Kenntnissen über diese Anlagen, das hat mich dann doch dazu bewegt, irgendwann mal auch zu sagen, ja, ich sage das jetzt einfach mal öffentlich.
Herzlichen Dank, Frau Wendland. Das war der Cicero-Podcast Wirtschaft. Alle Folgen finden Sie auf cicero.de und auf den bekannten Podcast-Plattformen. Cicero Wirtschaft, ein Podcast von Cicero.